Kommen wir zur Predigt und der Titel ist etwas schlicht. Es sind nur zwei Wörter und der Titel dieser Predigt lautet Eine Einladung. Mal kurz die Frage gestellt, wer lädt denn gerne Menschen ein? Ja, meiner Frau und mir geht das genauso, auch heute Mittag ist Besuch da. Wir freuen uns, wenn wir von anderen Menschen umgeben sind. Und dann die nächste Frage, wer wird denn eigentlich gerne eingeladen? Übrigens, das eine muss das andere nicht ausschließen. Und ja, es ist etwas Schönes, eingeladen zu werden, das finde ich auch. Und weißt du was? Jesus hat sein ganzes Leben lang enge Gemeinschaft gepflegt mit Menschen. Er hat es geliebt, Einladungen auszusprechen, Einladungen anzunehmen. Darunter waren Menschen, die als Fischer gearbeitet haben. Da gab es Prostituierte und Zöllner, Witwen, Soldaten, Aussätzige, Bettler und Gelehrte. Aus allen unterschiedlichen sozialen Schichten hat Jesus Gemeinschaft gehabt mit Menschen. Sie kamen bei Tag oder wenn sie sich nicht getraut haben, auch bei Nacht und suchten die Nähe von Jesus auf. Und jedem sprach er wirklich eine großartige Einladung aus. Ich finde, eine Einladung, die nicht zu überbieten ist, weil sie alles verändert. Noch hier sind es nur drei Wörter, die Jesus ausspricht. Und er sagt, folgt mir nach. Wir waren ja in Schweden im Urlaub, wurden eingeladen von lieben Freunden, haben eine fantastische Zeit dort gehabt und waren an einem Abend auch bei den Pastoren, die vor Ort ihren Dienst tun, zu Gast. Und als wir in die Wohnung kamen, das war für mich schon so wie so ein Flashback. Ich wurde erinnert an meine eigene Kindheit, weil wir kamen durch den Flur der Wohnung in die kleine Küche und da saß der Sohn der Familie und er bastelte so sein Lego zusammen und das andere, noch kleinere Kind spielte irgendwo im anderen Zimmer und es war so wie eine Rückschau, wie ich es als Kind erlebt habe. Eine kleine Küche, Besuch kam, Menschen, die man nicht kannte, die auch noch eine andere Sprache sprechen und dann einfach Teil plötzlich für eine kurze Zeit der Familie sind. Und ich finde es so wunderbar, wenn man sein Haus öffnet. Ich finde es so wunderbar, wenn man bereit ist zu teilen. Und dann gingen die Frauen ins Wohnzimmer und wir Männer waren dann in der Küche und haben miteinander Burger gebastelt. Das war eine Freude. So, Jesus hat es immer genossen, die Gemeinschaft mit Menschen. Und er spricht heute eine Einladung auch an dich aus. Und wenn er dich einlädt, ein Leben mit ihm zu führen, dann ist das kein Versprechen, dass es ein Leben ohne Probleme sein wird, sondern er hat dir versprochen, ich werde auch gerade bei den Herausforderungen immer an deiner Seite sein. Und das ist das, was Jesus uns zusagt. Nicht ein Leben ohne Probleme, aber er wird ständig bei uns sein. Du kannst die Einladung Gottes oder auch überhaupt eine Einladung, die ausgesprochen wird, du kannst sie ignorieren, du kannst sie ablehnen oder freudig annehmen. Interessant finde ich bei Jesus, obwohl er genau wusste, wie es ist, abgelehnt zu werden, hat ihn die Angst vor einer Ablehnung niemals daran gehindert, Menschen aufzusuchen und immer wieder einzuladen zur Gemeinschaft. Und vielleicht bist du schon mal enttäuscht worden von anderen Menschen. Ich möchte heute in dieser Predigt dich zu zwei Dingen motivieren und einladen. Das eine ist, ein Leben mit Jesus zu gehen und zu führen, seiner göttlichen Einladung, sie anzunehmen. Und das andere ist auch, in Beziehungen untereinander zu leben. Wir schauen mal im Markus-Evangelium im 3. Kapitel die Verse 13 bis 15 an. Da heißt es, danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Herr, wir danken dir heute für die göttliche Einladung, die du aussprichst zu jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du auch heute noch rufst, dass auch heute noch an jedes einzelne Leben dein Ruf geht, folgt mir nach. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du dein Wort inspirierst und es richtig lebendig machst in jedem einzelnen Herzen von uns. In Jesu Namen. Amen. Wir haben es gerade gelesen. Jesus ruft und interessant finde ich die Leute, die er bei sich haben wollte. Und er ruft und die Leute kommen. Das ist etwas Schönes. Einladung ausgesprochen, die Jünger kommen. Beides gute Voraussetzungen. Wann und wie lang sollten die Jünger bei ihm sein? Auch das sagt uns dieser Text. Ganz einfach, sie sollten ständig bei ihm sein. Jesus rief also zur ständigen Gemeinschaft auf und ein Großteil seiner Lebenszeit verbrachte er mit Menschen und die gesamte Zeit seines Dienstes verbrachte er mit seinen Jüngern. Er war nicht immer happy mit ihnen und er versuchte auch nicht immer, sie glücklich zu machen, sondern er forderte seine Jünger sehr wohl heraus und niemals kam es vor, dass Jesus gesagt hat, ey, jetzt seid ihr mir echt zu viel und ich habe keine Zeit mehr für euch, sondern er hatte immer Zeit und das hat sich auch heute nicht geändert. Jesus hat Zeit für dich. Folgt mir nach, das war die großartigste Aufforderung, die je ausgesprochen wurde, lebensverändernd für die Jünger und danach für jeden Menschen, der sich auf diesen Ruf von Gott einlässt. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, wie gerne Jesus Einladungen ausgesprochen hat. Man kann sogar sagen, er war der Meister in Sachen Einladung. Er verteilte sie recht furchtlos und großzügig. Wenn man sich nochmal vor Augen hält, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Menschen gibt, die ihn ablehnen. Zum Beispiel bat er eine Samariterin, ihm etwas zum Trinken zu bringen. Damit fing eine Unterhaltung an, die das Leben dieser Frau, die Stadt bekannt war, komplett veränderte und auf den Kopf stellte im positiven Sinn. Er steht vor einem Grab und er spricht eine Einladung aus an den verstorbenen Lazarus, dass er wieder zurück ins Leben kehrt. Und was passiert? Genau dieses Wunder. Der Mann kommt aus der Grabhöhle und darf noch ein paar Jahre weiterleben. Jesus hat Einladungen ausgesprochen und hat sich aber auch eingeladen. Auch das ist interessant. Da steht er mal vor einem Baum, weil er sieht, dass da oben ein Zöllner in der Baumkrone hockt, um besser zu sehen. Weil die Bibel sagt, dieser Mann war recht klein von Gestalt. Er sah nicht drüber über die Menschenmenge. So klettert er auf einen Baum und dann kommt Jesus genau zu diesem Mann und sagt, hey, heute will ich bei dir zu Gast sein. Das Leben von Zachäus wurde verändert. Komplett. Dann nahm Jesus die Einladung an von einem Geschwisterpaar und da war die Martha eifrig am Kochen und alles herrichten und so weiter. Und Jesus nimmt sie so auf die Seite und sagt, du Martha, es gibt noch ein paar wichtigere Dinge im Leben. Und schau, manchmal ist gut einfach gut genug. Es muss nicht jetzt perfekt sein alles, sondern jetzt ist wichtig, dass du zur Ruhe kommst. Da ging es bei dem Besuch mehr um die Qualität der gemeinsamen Zeit als um die Qualität des Essens. Er lud zum Beispiel auch kleine Kinder ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist ein Gottesdienst, die Kinder kommen und wie Kinder es machen, sie sind laut. Und jeder hört es, die Jünger wollen dem Meister Ruhezeit verschaffen und sagen, oh, nimmt die Quälgeister in den Kinderdienst. Aber Jesus sagt, nein, 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 jetzt ist was anderes dran. Kinder, kommt her, euch gehört das Himmelreich. Er nimmt sie, er herzt sie und er tut noch etwas, er segnet sie. Und genau das ist das biblische Vorbild, warum wir Kinder nicht taufen, sondern segnen. Und dann aufgrund der freiwilligen Entscheidung eines Menschen wird er dann auch getauft. So, Jesus hat so viele Einladungen ausgesprochen und auch angenommen. Und er gibt niemals auf, dich und mich immer wieder zur Gemeinschaft einzuladen. Und das finde ich so wunderbar. Und zwar ganz ohne Druck. Und mit viel Freude. Wir hatten eine ganz liebevolle Einladung vor unserem Urlaub. Wir waren eingeladen in ein Steakhouse. Ah, oh, herrlich. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Ah, ja. Und am Ende des wunderschönen Abends kommt die Besitzerin des Lokals und sie sagt, oh, hier ist noch die Dessertkarte und auf der Rückseite können Sie, wenn Sie wollen, eine Adresse einfügen, ein paar liebe Grüße aufschreiben und ich werde es frankieren und zur Post bringen und dann kommt es auch an, dort an die Adresse zu den Leuten, die Sie grüßen wollen. Ich habe dann zu der Frau gesagt, das ist ja eine ganz wunderbare Idee. Das könnten wir gerade im Gospelhaus auch so aufgreifen Und dann bei der Gelegenheit habe ich sie gleich gefragt, ob sie das Gospelhaus kennt. Und ja, irgendwie war das auch bekannt und so weiter. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und weißt du, und genau das finde ich so gut. Ohne Druck, so macht es Gott. Einfach in einer freundlichen, liebevollen Atmosphäre werben. Ich habe so viel Lust bekommen daran, in letzter Zeit wieder Menschen einzuladen, auch ins Gospelhaus zu kommen, weil ich finde, das ist der beste Ort an einem Sonntagmorgen. Ich finde keinen besseren. Und so bleibt Gott immer wieder dran an dir und an mir. Selbst wenn mal die Liebe etwas kalt geworden ist unsererseits, ist Gott immer brennend heiß hinterher und sagt, hey, ich werbe um dich. Ich werbe um die Gemeinschaft mit dir. Er nutzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten unseres Lebens, auch unseres Alltags. Vielleicht ist dir nicht ganz klar. Er nutzt sogar deine Arbeit, deine Beschäftigung im Haushalt, wenn du zu tun hast, oder an deiner Arbeitsstelle. Im Kolosserbrief im 3. Kapitel, Vers 23 heißt es, verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für Menschen arbeitet. Gott will in deiner Arbeit dir begegnen und dir zeigen, hey, ich bin bei dir und du tust es motiviert für mich. Freude und Trauer. Beides sind Möglichkeiten, um Gott zu begegnen. Das Licht und die Freude zeigen uns immer die Güte Gottes und die Finsternis und Trauer führt uns unsere Bedürftigkeit vor Augen und zeigt uns, wie dringend wir die Gnade und seinen Beistand brauchen. Also sowohl Freude als auch Trauer ist ein Angebot Gottes und ist ja, Freude und Trauer sind ja Herzstück unserer Gefühlswelt. Und wenn wir es zulassen, unsere Emotionen zu zeigen, auch einem anderen Menschen gegenüber, dann wird etwas von Beziehungen Wirklichkeit, die vorher so nicht zustande kam. Ich hatte vor kurzem einen Anruf und jemand sagte mir, oh, da ist jemand verstorben aus meinem Bekanntenkreis und ich weiß gerade nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich still sein und die anderen in ihrer Trauer erstmal lassen? Soll ich eine WhatsApp schreiben? Wie ist dein Rat, Markus? Und mein Rat kam sofort raus. Ich musste nicht beten und fasten darüber, weil das war sofort klar. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie Ansprache so hilfreich ist in Zeiten der Trauer. Ich habe gesagt, setz dich ins Auto und fahr hin. Abends kommt die WhatsApp, hey, das war genau der richtige Rat. So in Trauer zusammenstehen, aber auch die Freude zu teilen. Wir werden nachher noch mehr davon hören. Lass mich noch etwas zur Trauer sagen. Der Dichter Robert Herrick sagte Folgendes. Er sagte, Tränen sind die edle Sprache der Augen. Warum weinen Menschen eigentlich? Nun, weil es ein deutliches Signal ist, dass wir einen anderen Menschen brauchen. Weil es ein deutliches Signal ist, dass wir Hilfe benötigen. Gott hätte ja wäre ja kein Problem gewesen. Er hätte ja unsere Tränendrüsen auch unter den Achseln beheimaten können. Du heulst und niemand sieht's. Außer, dass es ein bisschen im Sommer noch mehr. Hat er aber nicht gemacht, weil er sichtbar zeigen will, hey, da ist eine Emotion in uns Menschen behaftet. Du findest das Wort Tränen 30 Mal in der Bibel, das Wort Weinen 60 Mal. Der Prophet Jeremia wird zum Beispiel als der weinende Prophet beschrieben, weil er so traurig war über den gottlosen Zustand seines Volkes. Der beeindruckendste und auch kürzeste Vers, den wir in der Bibel haben, steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel, Vers 35. Da heißt es, Jesus weinte. So, Freude und Trauer sind eine Möglichkeit, die Gott nutzt, um mit dir Gemeinschaft zu finden. Es kann aber auch ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle sein. Ein schlechtes Gewissen kann eine Einladung Jesu sein, zu ihm zu kommen und dich reinigen zu lassen von aller Schuld. Auch von deinem schlechten Gewissen. Die Gnade und die Barmherzigkeit von Jesus anzunehmen. Ich dachte an die Situation von Petrus. Einer der Jünger, die Jesus bei sich haben wollte, die er rief in die Gemeinschaft. Ein Mann, der im Jüngerkreis immer voraus war. An großen Worten und Versprechungen hat es dem ja nicht gefehlt. Er zählte zur Speerspitze der Jünger. Er sagte Jesus, wenn alle dich verlassen, ich werde der sein, der noch da ist. Und dann kam die Nacht, in der Jesus gefangen genommen wurde. Und Petrus saß da im Hof an einem Lagerfeuer und eine einfache Magd fragt ihn und sagt, hey, du warst doch einer von denen, die mit Jesus gegangen sind, und er verleugnete es dreimal, so wie es Jesus vorausgesagt hatte. Petrus kam in eine komplette Verzweiflung und Einsamkeit, und in diese Situation kommt Jesus und sucht Beziehung. Der Auferstandene, er brät einen Fisch und sagt, hey Petrus, komm, ich möchte wieder Gemeinschaft. So, die Zeiten der Einsamkeit, der Verzweiflung sind eine Chance, dass du in die Gemeinschaft mit Gott kommst. Schauen wir uns mal an, wie Jesus Einladungen ausgesprochen, angenommen und durchgeführt hat, weil das ist sehr, sehr interessant. Weißt du, dass die Einladung an die Jünger Jesu, dass die eigentlich ganz einfach aussah. Jesus hat gesagt, kommt, lasst uns eine Weile miteinander gehen. Wir machen einen Spaziergang. So, wenn Jesus Gemeinschaft sucht, er geht sehr gerne spazieren. Einige Männer hier im Raum werden das nicht verstehen, aber es war so. Spazieren gehen, hey, braucht nicht viel, gebt ihr mir recht? Und baut doch so sehr Beziehung. Mit einem gemeinsamen Spaziergang der Jünger fing alles an. 3,5 Jahre waren sie unterwegs. Und selbst nach der Auferstehung Jesu hat das nicht aufgehört. Da geht er mit zwei Männern auf dem Weg nach Emmaus. Lukas 24, kannst du das nachlesen, im 13. Vers. Da heißt es, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Und während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Die gesamte Wegstrecke waren 11 Kilometer. Jetzt sagt uns die Bibel nicht ganz genau, wie viele Kilometer Jesus mitgegangen ist. Er als Auferstandener war ja nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Zack, er war von 0, nichts von einem Ort am anderen. Aber hier geht er die Kilometer mit und er spricht mit den beiden. Man kann spazieren gehen wunderbar kombinieren mit Gebet. Die Jünger wollten einmal wissen von Jesus, ey, wie betet man denn Jesus? Und dann spricht der Herr eine Einladung aus zum Gebet, auch heute noch an uns. Und er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade dich ein, dieses Gebet jeden Tag zu beten. Du kannst übrigens spazieren gehen mit Gebet kombinieren, das geht wunderbar. Seit über 20 Jahren, seitdem wir hier in Baden-Baden sind, gehe ich jeden Freitagmorgen mit einzelnen Leuten spazieren und kombiniere das mit Gebet. Kurz nach 6 geht's los, Siegbert Felten, Ältester aus unserer Gemeinde, kommt und dann spazieren wir und wir beten. Und wir reden auch. Und danach frühstücken wir kurz und dann geht es in das Wochenende hinein mit voller Kraft. Ich möchte dich einladen, das zu tun, wie Jesus es getan hat. Jesus, er ging mit seinen Jüngern spazieren. Er betete zusammen mit ihnen. Aber er lud sie auch ein, hat eine Einladung ausgesprochen, auch zur Ruhe zu kommen. Oder wenn dir das Wort chillen besser gefällt, auch das ist okay. Markus 6, Vers 31, Jesus sagt, kommt mit, fordert Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort. Da, wo wir für uns sind. Schweden wird sich übrigens anbieten. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Jesus weiß, wir brauchen Zeiten der Ruhe. Wir brauchen Zeiten der Regeneration, der Erholung. Und er lädt dazu ein und er sagt, hey, bei all dem, was so läuft, vergesst nicht, auch zur Ruhe zu kommen. Aber er lässt auch nicht außen vor, dass es Zeiten gibt, wo wir uns investieren und mithelfen, und dienen. Johannes 13, Vers 14. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. So oft betont Jesus das und sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um Diener zu sein in dieser Welt. So, das eine schließt das andere nicht aus. Es braucht beides. Die Hingabe, Bereitschaft zu dienen, aber die Zeiten auch der Regeneration und des Ausruhens. Dann hat Jesus sich eingeladen, mit seinen Jüngern zu segeln, Boot zu fahren und zu angeln. An meinem 30. Geburtstag, sind jetzt 20 Jahre, da habe ich eine Angelrute geschenkt bekommen von meinem Freund Martin Bankert. Und die Idee war, als wir aus Stuttgart hierher gezogen sind, wir werden uns irgendwo hier einen See suchen und dann mal angeln. Naja, und 20 Jahre hat die Angelrute ihr Dasein im dunklen Keller verbracht. Aber jetzt, vor einer Woche, ist die Rute in ihre Bestimmung gekommen. Ich habe sogar ein Beweisfoto. Das war an einem See in Schweden. Und ihr seht, ich war da vorne als Kapitän beschäftigt und hatte die Mannschaft an Bord. Das war eine abenteuerliche Fahrt. Wenn es dich interessiert, ich kann euch mal Details berichten. Wir kamen in Seenot, wurden aber gerettet. Spannende Geschichte. Ich bin gefragt worden, hast du was gefangen? Hey, es war genau, wie es die Bibel beschreibt. Die Fische waren immer auf der anderen Seite des Bootes. Ich hänge die Angel rechts rein, sie waren links. Ich hänge sie links rein, die Fische waren rechts. Nichts gefangen, aber nein, es stimmt nicht ganz. Die Geduld hat sich ausgezahlt. Es war viel los an der Kasse im schwedischen Lidl, aber dann habe ich zugeschlagen und hier ist der Beweis. Das Bild hatte ich in Facebook gesetzt, da hat irgendwann endlich jemand gefragt, und was gefangen? Ich konnte sagen, jawohl, hier ist der Beweis. Jemand schrieb dann sehr aufmerksam, naja, Lachsfilet im See in Schweden. Gratulation, das war ein Wunder. Jesus hat sich ins Boot gesetzt, er hat sich auch mal das Boot ausgeliehen von seinen Jüngern. Er war beim Fischen mit dabei und er hat auch gewandert. Jetzt staunst du. Wie komme ich darauf? Nun, es steht in der Bibel. Markus 9, Vers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Interessant, man liest das manchmal so schnell drüber, aber das war nicht ein kleiner Hügel. Die Bibel sagt, er nahm sie mit auf einen hohen Berg, so sind sie hochgewandert, sie hatten Zeit und dann sind erstaunliche Dinge geschehen. Vertrautheit und Beziehung beruhen immer auf gemeinsamen Erfahrungen. Gott will die Beziehung zu uns, er scheut keine Mühe, keine Wege, er will unbedingt in Gemeinschaft mit dir und mit mir leben. Er teilt unsere Sorgen, die Freuden, unsere Versuchungen und Herausforderungen kennt er. Er hätte uns ja auch aus der Ferne des Himmels irgendwie lieben können, aber nein, Gott wird Mensch in Jesus Christus und die Menschwerdung Jesu zeigt uns so sehr seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Ich möchte im nächsten Punkt darüber sprechen, dass seine Einladung an dich geht und jetzt wird es ganz persönlich. Die Vertrautheit zu Gott wurde zerbrochen durch den Sündenfall. Durch einen riesigen Fehler von Adam und Eva, die ihr eigenes Ding machen wollten. Das, was vorher so vertraut war im Garten Eden, das war plötzlich zerbrochen. Da kam Schuld hinein. Und Gott wollte diesen vertrauten Zustand unbedingt wieder zurückgewinnen. Und das war das Motiv. Es war Liebe. Das war das Motiv, warum Gott hier auf die Erde kam. Warum Jesus geboren wurde in aller Einfachheit. Jesus, er liebt dich so, wie du bist. Aber hey, das Schöne ist, in seiner Liebe lässt er nicht dich so, wie du bist, sondern er verändert dich immer wieder zum Positiven. Er nimmt uns an mit all unseren Fehlern, mit all den Kanten und Macken und charakterlichen Deformationen, nimmt er dich und mich an, aber er lässt uns nicht so, sondern er hilft uns in seiner Liebe. Wenn mir jemand am Geburtstag gratuliert und sagt, hey Markus, bleib so wie du bist, dann denke ich immer bei mir, bloß nicht. Da gibt es noch so viel an Veränderungsmöglichkeiten. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, so, hey, bist schon ein guter Kerl und so weiter. Aber hey, wir müssen immer bereit sein, uns positiv von Jesus verändern zu lassen. Und das möchte er. Er will uns helfen, unsere blinden Flecken zu entdecken, zu sehen, wo Veränderung notwendig ist, damit wir nicht nur mit Gott in Beziehung stehen, sondern auch untereinander, weil das möchte Gott. Er lädt uns ein, nicht nur in Beziehung mit ihm zu leben, sondern auch miteinander. Das ist seine Einladung, die an jeden Einzelnen von uns geht. Manchmal ist man so schnell dabei zu sehen, was beim anderen nicht stimmt. Und Jesus beschreibt das einmal in Matthäus 7, Vers 3. Da sagt er, warum seht ihr denn auf den kleinen Splitter im Auge des Mitmenschen? Aber den Balken im eigenen, der scheint einem irgendwie verborgen zu sein, den bemerkt ihr nicht. Mir ist aufgefallen, dass wir alle neigen dazu, eigenes Versagen irgendwelchen äußeren Umständen zuzuschreiben. Dagegen das Versagen von anderen, da sind wir schnell dabei, das als Charakterschwäche zu benennen. Das ist irgendwie so ein Reflex, der in uns ist. Wenn du bei meiner Predigt heute einschläfst, dann liegt das daran, dass du gestern zu spät ins Nest gegangen bist. Wenn ich bei deiner Predigt einschlafe, hast du langweilig gepredigt. Wir neigen alle dazu. Besonders die Pandemie hat das deutlich gemacht. Der Autor David Brooks schreibt Folgendes. Er sagt, wir haben einen Wandel von einer Kultur der Demut zu einer Kultur erlebt, die man das übergroße Ich nennen könnte. Von einer Kultur, die Menschen angehalten hat, bescheiden von sich zu denken, zu einer Kultur, die die Menschen ermutigt, sich zum Mittelpunkt des Universums zu machen. Selbsterkenntnis bedeutet, dass wir unsere Stärken und Wertevorstellungen kennen, aber eben auch unsere Fehler und unsere Schwächen sehen, die jeder von uns hat. Ich habe gelesen, der katholische Orden der Jesuiten und auch bei der damaligen Erweckungsbewegung der Freikirche der Methodisten war es so, dass sie sich jeden Tag wie ein Arzt untersucht haben auf ihr geistliches Leben. Und sie haben sich gegenseitig dazu ermutigt, offen über die heißen Dinge, über die heißen Punkte zu sprechen. Ich versuche das mal greifbar zu machen durch ein Beispiel deiner Kleingruppe, in die du gehst. Stell dir einmal vor, ihr trefft euch jede Woche und ihr beginnt, bevor ihr miteinander etwas esst oder betet, beginnt zunächst einmal das so zu machen wie die Jesuiten und wie die Methodisten damals in ihrer Anfangszeit. Es wird abgefragt, ganz offen, wie sieht's denn aus mit deinem Umgang mit den Finanzen? Lass uns mal schauen die Woche, was hast du gekauft, was waren Lustkäufe, bist du vielleicht geizig, hältst alles nur fest? Komm, wir reden mal, wie viel ist gerade auf dem Konto, wofür willst du es ausgeben, wie viel bist du bereit, ins Reich Gottes zu geben? Wow, es wird noch unangenehmer. Der Punkt mit den Finanzen ist abgehandelt, reden wir über Sex. Die Männer kommen zusammen. Wie oft habt ihr mit eurer Frau geschlafen die Woche? War es die eigene Frau? Wie viel Pornos habt ihr euch angeschaut? Ganz offen über Sexualität. Wie viel Versuchung war da? Dann der nächste Punkt. Wie sieht es eigentlich mit Macht aus? Willst du deinen Willen überall durchdrücken? Wie gehst du um? Bescheidenheit mit anderen Menschen. All das sind Punkte, die ganz sorgfältig untersucht wurden. Und glaube mir, nach der ersten Fragerunde war man in der nächsten Woche besser vorbereitet. 100%. So oft schauen wir gerne auf die Fehler des anderen und vergessen, dass wir selbst fehlerhaft sind. Aber ich bin so dankbar, dass Gottes Wort sagt, hey, auch wenn wir 7-mal fallen, der Gerechte steht wieder auf. Es ist eine Lüge, würden wir behaupten, dass es jemanden gibt in unserer Mitte, der nicht der fehlerfrei ist. Jeder von uns sündigt. Die einen können es noch besser verstecken als die anderen. So, Gott lädt uns ein, unser Leben ihm transparent zu bringen, aber auch in eine Beziehung hineinzukommen von Freundschaften, von Menschen, die in unser Leben hineinsprechen dürfen, bei der alle Verteidigungsstrategien, das Leugnen, die Selbstrechtfertigung, all die kleinen und großen Tricks, Dinge zu verstecken oder schön zu malen, das alles mal fallen zu lassen und zu sagen, okay, hier bin ich, du darfst in mein Leben reinreden, Jesus, aber nicht nur Jesus, sondern auch Geschwistern, denen ich vertraue. Ich komme in die Zielgeraden dieser Predigt, weil Paulus sagt uns, wie das gelingen kann. Er gibt uns eine goldene Regel, wie miteinander leben funktionieren kann. Und ich glaube, mehr denn je brauchen wir das. Und du findest diese wunderbaren Verse im Römerbrief, im 12. Kapitel, Vers 15 bis 18. Da heißt es, freut euch mit den Fröhlichen. Da hat jemand Grund zur Freude. Freu dich mit diesem Menschen. Sei nicht neidisch, sondern freu dich mit dem, der Grund zur Freude hat. Und da trauert jemand, dann wein du auch mit dem, der trauert. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das ist eine interessante Aussage. Vielleicht ist es nicht unbedingt möglich, dass jeder mit dir im Frieden leben will, aber Gott sagt, soweit es an dir liegt, soweit es davon abhängt, versuch es, mit jedem Menschen im Frieden zu leben. Wenn du keine guten Beziehungen hast, dann möchte ich dich heute einladen, zuallererst in die Beziehung mit Jesus einzusteigen. Vielleicht haben Sie noch nie davon gehört, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Teil unseres Alltags, unseres Lebens sein will. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, das Leben mit Gott kenne ich und da bin ich auch dabei, aber es fällt mir so schwer, mit anderen Menschen das Leben zu teilen. Dann mach's wie Jesus. Fang an, spazieren zu gehen. Fang an, mit anderen Leuten zu beten. Fang an, eine Kleingruppe zu besuchen. Wenn du sagst, oh, irgendwie tue ich mich schwer mit Kleingruppen, mach's wie Jesus und lad die Leute ein, die du bei dir haben willst. Mach einfach selber eine Kleingruppe. Gott lehnt uns niemals ab. Er will so gern mit dir und mir durchs Leben gehen. Und jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen, weil wir wollen die folgende Zeit dazu nutzen, dass du Jesus eine Antwort geben kannst. Und das ist nicht kompliziert, weil Jesus ist nicht kompliziert. Genau wie damals bei Petrus wendet er sich jetzt an dich und er stellt eine einzige Frage. Liebst du mich? Vielleicht gehst du schon sehr, sehr lange den Weg mit Gott. Aus irgendeinem Grund ist diese Liebe und das Brennen hat nachgelassen. Dann gib ihm jetzt eine Antwort und sag, Jesus, ich stelle mich ganz neu deinem Ruf. Du sagst, folg mir nach, ich will dir folgen. Vielleicht ist es auch das allererste Mal, dass sie heute sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, reinige du mich von aller Sünde. Weißt du, in einem Nu wird er kommen. Wird sagen, mein Sohn, meine Tochter, ich habe so lange auf dich gewartet. So viele Einladungen wurden ausgesprochen. Wie schön, dass du sie heute annimmst. Und Jesus, du kennst jedes einzelne Leben hier. Du weißt um uns, du weißt um alles. Heiliger Geist, geh du durch die Reihen und begegne du jedem von uns. Danke, dass du niemals aufgegeben hast, uns einzuladen. Du tust es auch heute.